Ja, einen schönen guten Morgen. Ich habe mich gefreut, heute Morgen hier bei euch zu sein, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Leider bin ich heute alleine da, aber ich soll liebe Grüße ausrichten von meiner Frau Katrin und auch Grüße aus Meßkirch. Wer von euch hat sich schon mal verfahren oder verlaufen? Okay, ich nehme dem Lachen auch, dass euch gleich paar konkrete Fälle eingefallen sind. Ich erzähle euch heute Morgen von meinem schlimmsten Verfahren. Ich habe, das ist schon über 10 Jahre her, bei BTS, biblisch-therapeutische Seelsorge, Seminare besucht und der Grundkurs wurde angeboten, alles am Stück in einer Woche, hier beim Bibellesebund Heim in Marienheide. Und meine Schwägerin hat damals dort oben in Kirchberg gewohnt, also nur 15 Minuten weg. Und dann bin ich am Sonntag schon hochgefahren, bei ihr übernachtet, so dass ich am Montag dann nur eine kurze Anfahrtsweg habe von eben 15 Minuten. Es war die Zeit vor den Navis, also ich hatte noch kein Navi. Smartphones haben damals die meisten noch nicht gehabt. Und ich habe diese Abzweigung hier verpasst. Und ich bin damals immer gefahren mit so Karten, die man aus dem Computer ausgedruckt hat und irgendwann sind die halt fertig. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass ich, irgendwie muss es falsch sein, aber ich habe mich da ja gar nicht ausgekannt. Also habe ich angehalten und jemand gefragt, wo geht's lang nach Marienheide? Ja, sie sind richtig, einfach weiterfahren. Dann habe ich ein bisschen später nochmal angehalten. Ja, sie sind richtig, einfach weiterfahren. Und ein drittes Mal habe ich angehalten und zum Glück hat dieser Mensch dann gefragt, wo wollen Sie denn hin in Marienheide? Ja, zum Bibellesebund. Oh, da sind Sie hier ganz falsch. Irgendwie hat er mir es erklärt und irgendwie bin ich hingekommen, aber ich habe nicht eine Viertelstunde gebraucht, ich habe eine Stunde gebraucht, um dorthin zu kommen. Das Seminar hat schon angefangen, als ich gekommen bin. Ich war komplett verloren und aus dieser 15 Minuten, die ich eigentlich gebraucht hätte, ist eine Stunde geworden. Ich bin nach Hause gekommen, habe zu Katrin gesagt, egal was ein Navi kostet, jetzt wird eins gekauft. Was wir dann auch gemacht haben und so teuer sind die Navis ja gar nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Menschheit hat sich verfahren oder verlaufen. Es fängt ganz vorne in der Bibel an, wo die Menschen entschieden haben, nicht auf Gott zu hören, andere Wege zu gehen, die Abzweigung nicht zu nehmen. Und so sind die Menschen Vollgas unterwegs, auf einer falschen Straße, auf einem falschen Weg. Und das Gefühl dabei ist ja gut. Und wenn das Gefühl gut ist und einem gut geht dabei, dann kann es doch gar nicht so falsch sein, diesen Weg weiterzufahren. Paulus schreibt in diesen ersten Versen, da gibt es eine Kraft oder Kräfte, die uns auf diesen falschen Wegen wie magnetisch anziehen, wie hinlocken. Der Widersacher, der Teufel, will nicht, dass wir ans Ziel kommen bei Gott. Und so versucht er mit allen möglichen Mitteln, uns ein gutes Gefühl zu geben auf diesen falschen Wegen, auf diesen falschen Straßen. Damit wir eben, wie gesagt, das Ziel verpassen, bei Gott zu sein. Paulus sagt, diese Wege führen in den Tod. Doch Paulus hat eine gute Nachricht. Er sagt an diejenigen, die aus diesem falschen Weg sind, oder wenn wir aus diesen falschen Wegen unterwegs sind, es gibt einen Weg durch diesen Tod hindurch in eine andere Art von Leben. In das ewige Leben. Durch den Glauben sind wir mit Jesus verbunden und kommen an dieses Ziel. Und Paulus schreibt, wie groß oder wie unglaublich die Liebe und die Barmherzigkeit dieses Gottes ist, wie unglaublich die Freundlichkeit von Gott ist. ich den Text gehabt. Er schreibt, also ich habe jetzt Neues Leben Übersetzung, wir werden vom Tod erweckt werden. Jeder, der an Jesus glaubt, wird einen Platz in der himmlischen Welt haben. Das ist schon jetzt zugesichert. Wir müssen nicht Angst haben und zittern und denken, oh, reicht es für mich dorthin oder reicht es vielleicht doch nicht, habe ich doch zu wenig gute Taten gemacht. Nein, dieser Platz in der himmlischen Welt ist uns zugesichert. Gottes Gnade ist überwältigend groß. Seine Güte, wir sind gerettet. Und all das ist ein Geschenk, zu dem wir nichts dazu tun brauchen und auch nicht können. Aber ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr das so hört. Gnade, Freundlichkeit, gerettet sein. Geht es euch nicht auch manchmal so wie mir, dass einem das gar nicht so berührt? Seit 40 Jahren höre ich das im Kindergottesdienst, in der Jugend, im Gottesdienst. Seit 40 Jahren feiere ich Weihnachten und Ostern. Und manchmal merke ich so, Moment, wieso berührt mich das gar nicht so? Wieso nehme ich das so für selbstverständlich einfach an? Und die Begeisterung bleibt wie aus. Eigentlich müsste doch gerade das Gegenteil sein, wenn wir das so hören, Gnade, Rettung, Freundlichkeit Gottes, dann müssen wir doch in Begeisterung ausbrechen. Wir müssen doch glücklich sein, ein Dauergrinsen im Gesicht haben. Gut, mit Masken sieht man das dann nicht so, aber wenn man die Maske nicht anhat, ein Dauergrinsen, wo die Leute sich fragen, warum läuft er mit seinem Grinsen durchs Leben? Wieso hat er so Freude? Aber wir Deutsche, wir wippen mit dem Zehen und denken dabei, dass wir schon tanzen. Uns fällt manchmal schwer, Freude zu zeigen. Und Paulus wird in dem Text nicht müde zu betonen, dass unsere Rettung durch Gnade ist. Gnade heißt, dass wir auch nichts dazu tun können. Vielleicht kennt ihr den Satz, den ihr so im Alltag vielleicht manchmal hört, das ist ein guter Mensch und der engagiert sich sozial so stark und der tut so viel Gutes für die Menschen. Wenn der nicht in den Himmel kommt, wer dann? Und Jesus sagt hier, beziehungsweise Paulus, Jesus durch Paulus, es ist gut, wenn ihr die Sachen alle tut, aber es wird nichts zu eurer Rettung beitragen, weil die sind schon geschenkt. Und zu dem Geschenk können wir nichts mehr dazu tun. All die Schuld, all die Sünden, die wir vor Gott haben, sind beglichen, es ist bezahlt. Jesus ist dafür am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Und dadurch hat er den Tod besiegt und wir haben Anteil an diesem Sieg. Wir gehören dazu. Aus Gnade. Ich habe mir dann so überlegt bei der Vorbereitung, wie kann man Gnade noch besser beschreiben und noch besser deutlich machen, was Gnade ist. Und mir ist dann die Geschichte vom verlorenen Sohn eingefallen, Lukas 15. Oder manche sagen, man sollte eigentlich sagen, die Geschichte vom liebenden Vater. Oder heute Morgen vielleicht die Geschichte vom gnädigen Vater. Ich könnte die Geschichte selber nachlesen, ich habe nur so einen kurzen Abriss davon. Aber da ist dieser Sohn, der zum Vater geht und sagt, ich will das Erbe haben, und zwar jetzt. Du lebst zwar noch, aber das ist mir egal, ich will es jetzt haben. Er nimmt das Erbe, zieht weg, verprasst das Geld auf eine unrühmliche Art und Weise. Er landet im Elend, bei den Schweinen, im Dreck. Und als er so ganz unten ist, kehrt er wieder zum Vater zurück, weil er denkt, selbst die Knechte haben es dort ja besser wie ich. Und man muss sich das vor Augen führen, was er getan hat. Das hat den Vater beleidigt. Das hat ihn beschämt. Er hat ihn verachtet und erniedrigt. Und jetzt kommt er wieder zum Vater im Bewusstsein, dass er das alles gar nicht gut machen kann, was er hier angerichtet hat. Und der Vater hätte alle Rechte der Welt gehabt zu sagen, was willst du hier? Du hast deinen Teil bekommen, mach, dass du wegkommst. Und keiner hätte sie mehr übeln können, weil das sein Recht gewesen wäre. Der Sohn hat keine Chance, das irgendwie auch wieder gut zu machen. Keine Chance. Was er angerichtet hat, ist geschehen. Er war für den Vater tot. Doch dieser Vater in Lukas 15, der reagiert anders. Das Verrückte an der Geschichte ist, dass er seinen Sohn in den Arm nimmt, ihn küsst und drückt, obwohl der stinkt, wortwörtlich wie ein Schwein. Und er gibt ihm alle Rechten und Pflichten zurück. Er nimmt ihn als Sohn wieder auf, als wäre nichts geschehen. Die Schuld ist beglichen. Und das ist Gnade. Und dieser Vater, der wird nicht beim nächsten Streit all die Schuld wieder vornehmen. Ja, du bist der, der damals schon schlimm war. Jetzt tust du es wieder. Nein, das wird dieser Vater nie tun. Ein Mann erzählt seinem Freund, wenn meine Frau und ich streite, dann wird meine Frau immer historisch. Und der Freund sagt, du meinst hysterisch? Nein, ich meine historisch. Sie holt die Fehler der letzten 20 Jahre hervor und streicht sie mir alle aufs Brot. Gott ist wie der Vater in dieser Geschichte. Gott ist nicht historisch im Sinn von Schuld wieder rausholen. Er vergibt uns und dann ist es weg. Es ist geschenkt. Die Gnade ist geschenkt. Das Einzige, das wir tun müssen oder tun dürfen, ist dieses Geschenk auch annehmen. Das schönste Geschenk bringt uns nichts, wenn wir das nicht annehmen, wenn wir es nicht aufmachen. Wir können dieses Geschenk aufmachen und annehmen, indem wir Jesus unser Vertrauen aussprechen. Da hatte ich noch ein Bild gehabt von Rembrandt, relativ bekannt. Und dann kommt in Vers 11, was so in den zweiten Abschnitt geht: Vergiss nicht, dass ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Vergesst nicht, wo ihr herkommt. Ich habe mich gefragt, warum soll man das jetzt nicht vergessen? Jetzt ist doch die Gnade, das neue Jahr begonnen, wir sind ja nicht historisch und auch nicht hysterisch, aber wir nehmen das an. Und jetzt sagt Paulus, vergesst nicht, woher ihr kommt. Und ich glaube, so verstehe ich das, dass Paulus sagt, bleib mal auf dem Boden. Werd nicht überheblich, nur weil ihr jetzt dazugehört. Ich habe mich dann so an meine Jugendzeit erinnert, wo ich manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin. Da habe ich mich schon als was Besseres gefühlt gegenüber nichtgläubigen Menschen. Weil ich habe ja Jesus und die nicht, also bin ich eine Stufe höher. Bis ich irgendwann gecheckt habe, was ich da für einen Blödsinn glaube. Ich bin nicht besser als irgendjemand anders. Ob ich studiert habe oder nicht studiert habe, ob ich gläubig bin oder nicht, ich bin nichts Besseres. Ich habe was Besseres, davon bin ich überzeugt, aber ich bin deswegen nicht besser. Und ich glaube, dass Paulus genau aus dem Grund schreibt, hey, vergiss nicht, wo du herkommst. Du warst auch mal einer, der nicht dazu gehört hat. Vergiss es nicht, wenn du solchen Menschen begegnest. Paulus schreibt, dass Jesus Frieden bringt. Und Frieden, wenn Jesus von Frieden spricht, den Frieden, den er uns gibt, dann geht es nicht nur darum, keinen Streit zu haben, Frieden in der Welt zu fördern, das sind alles wichtige Dinge, die gehören dazu. Aber den Frieden, der Jesus bringt, ist in erster Linie die Dimension, Frieden zu Gott zu haben. Frieden mit Gott zu haben heißt, mit Gott versöhnt zu leben, diese Gnade angenommen zu haben, Vergebung angenommen zu haben und dadurch befreit zu sein. Das ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das ist ein Frieden, den nur Gott uns ins Herz geben kann. Und durch diese Verbindung oder Versöhnung mit Gott kann auch die Versöhnung zwischen uns Menschen geschehen. Und Paulus beschreibt es so schön, wie Juden und Heiden ein Leib werden. Im Alten Testament war es ganz klar, wer zum Volk Israel gehört hat und wer nicht. Man musste Israelit werden, man musste Jude werden, um dazu zu gehören. Man konnte nicht einfach so da sein. Erst musste man Jude werden, dann konnte man dazugehören. Und es ändert sich mit Jesus. Zum Volk Israel oder zu Gottes Volk gehört jeder, der Jesus in seinem Leben aufnimmt. Jeder, der sagt, Herr Jesus, ich will mit dir leben, ich nehme dieses Geschenk der Versöhnung, der Gnade an, durch die Gnade an. Und dann ist egal, welche Herkunft die Leute haben. Ob sie Schweizer Herkunft haben oder Polen oder Russland oder Deutsche sind, das ist alles völlig egal. Wir sind ein Volk, eine Gemeinde durch Jesus Christus, der uns zusammenfügt. Das ist ein Bild von, muss ich gerade überlegen, 1989, Mauerfall in Berlin, Ost- und Westdeutschland werden vereint, werden zu einem Volk. Ich meine, in unseren Köpfen gibt es immer noch die alten und die neuen Bundesländer, es gibt irgendwie immer noch Ost und West, aber das ist in unseren Köpfen, auf dem Papier, auf der Karte, gibt es ein Deutschland, ein vereintes Volk. Aus zwei Völkern ist wieder eins geworden. Und so ist das, was Paulus hier schreibt, wie ein geistlicher Mauerfall. Die Mauer zwischen Juden und Heiden ist weggerissen. Alle können zu Gott kommen und wer zu Jesus kommt, der bekommt Bürgerrecht. Ein Bürgerrecht in Gottes neuen Welt. Paulus beschreibt es mit dem Körper, beziehungsweise ja, nach Übersetzung steht Leib drin oder ja, Gemeinschaft. Und unser Körper, der funktioniert ja nur zu 100%, wenn alle Glieder funktionieren, wenn alle Organe funktionieren. Und sonst haben wir irgendwie eine Behinderung durch irgendwas, was nicht funktioniert. Und dieses Bild vom Leib macht für mich auch immer wieder klar, jeder von euch, jeder einzelne von euch, ob am Bildschirm oder hier sitzend oder gar nicht dabei heute, jeder ist wichtig für diese Gemeinde hier in Möckmühl. Du kannst nicht ganz hinten hinsitzen und denken, ja, wenn ich nicht da wäre, wäre es doch auch egal. Nein, auch der in der letzten Reihe oder der im letzten Winkel, der denkt, er ist nicht wichtig, du bist wichtig, weil du ein Teil von diesem Leib bist. Ich habe letztes Mal gehört, das wusste ich nämlich gar nicht, wenn der kleine Zeh am Fuß fehlt, dann kann man anscheinend nicht mehr normal laufen oder nicht beschwerdefrei laufen. Und wenn man so einen kleinen Zeh anschaut oder drüber nachdenkt, denkt man so, ob der da ist oder nicht, spielt doch nicht so eine Rolle. Doch, es spielt eine Rolle. Nicht nur der, der hier am Pult vorne ist, ist wichtig. Nein, jeder Einzelne ist Teil dieses Leibes, dieses Körpers, wo Jesus das Haupt ist. In einer Predigt, die ich im Internet gehört habe, hat der Pastor so die Frage gestellt, warum ist die Gemeinde wichtig, beziehungsweise wieso nehme ich überhaupt am Gottesdienst teil? Für mich ist die Frage vielleicht relativ einfach beantwortet. Ich bin Pastor, also bin ich dabei, gehört irgendwie zu meinem Beruf, wobei mir Gottesdienst auch schon vorher wichtig war. Aber dieser Pastor hat gesagt, ich brauche Ermutigung durch die Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, der Gottesdienst, baut mich auf und er stärkt mich für die kommende Woche. Er baut mich auf, um den Glauben in meinem Alltag zu leben. Es ist ein Vorrecht, in Gottesdienst zu gehen, weil ich Neues lernen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, eben das, was ich vorhin gesagt habe, kennen wir doch schon alles. Aber ich glaube, wenn wir auf Gott hören und was er uns sagen will, können wir durchaus auch neue Sachen lernen im Gottesdienst. Und durch meine Gaben und Fähigkeiten kann ich meinen Mitmenschen dienen. Das waren so die Sachen, wo er aufgezählt hat. Ich habe mal mit einer Person aus einer anderen Gemeinde, sie war dort auch in der Leitung, gesprochen über die Leute, die aus der Gemeinde rausgehen. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch in Mörkmühl, in Metzkirch kennen wir das, Leute, die aus voll dabei waren und plötzlich aus der Gemeinde rausgehen. Und diese Frau hat dann zu mir gesagt, weißt du, wie die Löwen jagen? Wenn die Löwen auf Jagd gehen, dann haben die Mühe, ein Tier zu erlegen, das in der Herde drin ist. Deshalb versuchen sie, die Schwachen oder irgendein Tier halt aus der Herde zu entfernen, rauszunehmen, damit es allein ist. Und dann haben sie leichtes Spiel, zu dritt, zu viert auf dieses Tier sich zu stürzen und es zu erlegen. Und die Frau sagte zu mir, mir kommt es manchmal vor, als würde der Teufel das Gleiche mit uns Christen machen. Wenn er einen Streit anzetteln kann und Leute von der Herde trennen kann, wird es ihm viel leichter fallen, da auch negative Veränderungen zu schaffen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass es so wichtig ist, dass wir in der Gemeinschaft sind, in dieser Gemeinde, wo Jesus höchstpersönlich dabei ist. Jesus wohnt, Gott wohnt in der Gemeinschaft von Christen. Er wohnt dort, wo sich Menschen treffen, in seinem Namen. Und Paulus hat dieses geniale Bild zum Schluss, wo diese Gemeinschaft zusammengebaut wird. Ein Tempel wird gebaut, der aus uns Menschen besteht. Wir sind die lebendigen Steine dieses Tempels und Jesus ist der Eckstein, der alles zusammenhält. Jesus ist das Fundament der Gemeinde. Ohne ihn ist alles nichts. Er ist das Fundament, die Grundlage, auf dem alles steht. Und Jesus, wie gesagt, Gott wohnt in diesem Tempel. Und das finde ich so faszinierend, wenn man da mal das konkret überlegt. Jesus ist nicht einfach da und schwebt durch die Luft über das Gemeindehaus und schaut mal runter, was sie so machen. Nein, er ist heute mitten unter uns, er lebt hier in dieser Gemeinschaft. Das fasziniert mich. Letztendlich bleibt uns nur das Staunen. Das Staunen über die Größe Gottes, über die Güte Gottes, über seine Freundlichkeit, über seine Gnade, die er uns schenkt. Er schenkt uns seinen Sohn und mit ihm alles. Er hält nichts zurück und er ist heute Morgen hier in unserer Mitte. Und ich wünsche mir für mich persönlich, aber auch für euch, dass wir da immer mehr Begeisterung haben dafür, dass uns das berührt, dass Jesus da ist, mitten unter uns, dass er für uns da ist und dass er uns nie alleine lassen wird, bis ans Ende der Welt nicht. Amen. Wir singen Anker in der Zeit. Ja, er ist unser Anker, der uns festhält und für uns da ist.